SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das erste Treffen nach über einem halben Jahrhundert Eiszeit. Vor dem Amerika-Gipfel haben in Panama die Außenminister der USA und von Kuba miteinander gesprochen. Was braucht es eigentlich, um einen mutmaßlichen Dschihadisten an der Ausreise aus der Schweiz zu hindern?
Im konkreten Fall war es so, dass die verhaftete Person nicht einfach bloß ein Flugticket nach Istanbul im Hosensack im Reisegepäck hatte.
Heißt es bei der Bundesanwaltschaft. Wir wollen es noch ein bisschen genauer wissen. Dann 18.000 Menschen eingesperrt ohne Essen und Trinken, zu verängstigt, ihre Häuser zu verlassen.
Too frightened to go out, even though they're starving hungry, to go and scavenge for food for themselves and their children and their families.
Die UNO beschreibt die Zustände im palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk als Hölle auf Erden. Und ein Computer hat den Unternehmer und ETH-Professor Anton Gunzinger einst weltberühmt gemacht. Jetzt sagt er, die Energiewende ist bubi einfach. Ideen, die aufrütteln, im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Kevin Kahanes.
In Panama-Stadt sind die Außenminister der USA und Kubas zusammengetroffen, John Kerry und Bruno Rodriguez. Es war das erste Treffen ranghoher Vertreter der beiden Länder seit über 50 Jahren. Das Gespräch fand kurz vor dem Beginn des Amerika-Gipfels statt, an welchem es auch zu einem Treffen von US-Präsident Barack Obama und dem kubanischen Staatschef Raúl Castro kommen soll. In Afghanistan ist ein Konvoi der westlichen Militärallianz NATO angegriffen worden. Ein Selbstmordattentäter zündete eine Autobombe. Bei dem Anschlag in der Stadt Jalalabad seien mindestens 4 afghanische Zivilisten getötet worden, berichten Nachrichtenagenturen. Auch gab es mehrere Verletzte. Soldaten sind laut der US-Armee nicht unter den Opfern. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Bei einem zweiten Anschlag starben in der Provinz Ghazni mindestens 12 Personen. Sie waren zu einer Hochzeit unterwegs. Dabei geriet ihr Kleinbus in eine Sprengfalle. Dem Roten Kreuz ist es gelungen, medizinische Hilfsgüter in die jemenitische Hauptstadt Sanaa zu bringen, mit einiger Verspätung. Es sei ein Flugzeug mit 16 Tonnen Medikamenten, Verbandsmaterial und chirurgischen Geräten in Sanaa gelandet, gab das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, via Twitter bekannt. Ursprünglich sollten schon Anfang Woche 2 Flugzeuge mit Hilfsgütern in die Hauptstadt Jemens fliegen. Doch gemäß dem IKRK war es schwierig, eine Fluggesellschaft zu finden, die in das Konfliktgebiet fliegen wollte. Wegen der Explosion einer Pipeline in den USA muss der Energiekonzern Pacific Gas and Electric 1,6 Milliarden Dollar zahlen. Das teilte die zuständige Behörde des Bundesstaates Kalifornien mit. Den Betrag müssten die Aktionäre aufbringen, er dürfe nicht auf die Kunden abgewälzt werden. Bei der Explosion der Pipeline in der Nähe von San Francisco waren im September 2010 8 Menschen ums Leben gekommen, rund 60 wurden verletzt. Heute vor genau 5 Jahren ist im russischen Smolensk ein Flugzeug der polnischen Regierung abgestürzt. Darum haben Polinnen und Polen in der Hauptstadt Warschau der Opfer gedacht. Auf dem Militärfriedhof wurden die Namen der Toten vorgelesen. Anschließend fand eine Schweigeminute statt. An der Gedenkfeier nahmen auch Präsident Bronisław Komorowski und Regierungschefin Ewa Kopacz teil. Beim Vorfall am 10. April 2010 in Smolensk waren 96 Menschen ums Leben gekommen, darunter der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski. Die Arbeitslosenversicherung ALV hat im letzten Jahr ihre Rechnung mit einem Überschuss von 740 Millionen Franken geschlossen. Ihr Gesamtertrag betrug knapp 7,3 Milliarden Franken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft bekannt gab. Dank des Überschusses habe die Arbeitslosenversicherung einen Teil ihres Darlehens an die Bundeskasse zurückbezahlen können. Insgesamt hat die ALV im letzten Jahr fast 5 Milliarden Franken an Entschädigungen für Arbeitslose ausbezahlt. Das ist etwas mehr als 2013. Der Gotthard-Straßentunnel wird kommende Woche für 2 Nächte gesperrt, wegen Unterhaltsarbeiten. Die Sperrungen erfolgen laut der Urner Baudirektion vom Montag auf den Dienstag und vom Dienstag auf den Mittwoch, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr. Ein Ausweichen über den Gotthard ist dabei nicht möglich. Die Passstraße ist nach wie vor geschlossen. Nach dem Eishockeyspiel Langnau gegen Rapperswil-Jona ist es in Langnau zu Auseinandersetzungen gekommen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Bern hatten Rapperswiler Fans versucht, eine Absperrung zu durchbrechen. Dabei verletzte sich eine Person. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Die Gästefans reagierten mit Knall- und Leuchtpetarden. Dabei wurden 4 Beamte und 1 Matchbesucherin verletzt. Rapperswil-Jona verlor gestern gegen Langnau und stieg in die Nationalliga B ab. Das Wetter. Heute scheint meistens die Sonne, trotz Schleierwolken. Die Temperatur erreicht 18 bis lokal 22 Grad. Morgen zeigt sich die Sonne im Norden nur selten und vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Im Süden ist es oft sonnig.
Es ist 12.36 Uhr. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Das Wichtigste ist die Freiheit des Menschen. Er wird frei geboren, um frei zu sein. Aber in Kuba sind wir nicht frei.
Lo más importante es el hombre libre. Nace libre para ser libre. Y en Cuba no somos libre.
Kubanische Dissidenten am Amerika-Gipfel in Panama. Sie sagen uns, was sie erwarten. Die schwedische Modekette H&M bemüht sich um ein sauberes Image. Viele Worte, wenig Konkretes, kritisiert nun ein internationales Netzwerk, das sich für faire Arbeitsbedingungen in der Kleiderherstellung einsetzt. Und Langnau im Emmental am Tag nach dem Aufstieg der SCL Tigers.
Jetzt muss ich mal heim, Kollege. Und am späteren Nachmittag haben wir abgemacht, da treffen wir uns wieder und dann nehmen wir noch mal eins.
Unser Reporter trifft auf einen Stürmer nach durchzechter Nacht und auf große Freude im Dorf. Zuerst zum Umgang mit mutmaßlichen Dschihadisten. Es war eine Premiere. Am Dienstag hat die Polizei zum ersten Mal überhaupt einen mutmaßlichen Terrorsympathisanten verhaftet, noch bevor er von der Schweiz Richtung Syrien und Irak reiste. Das wirft Fragen auf. Was braucht es, um einen mutmaßlichen Dschihad-Kämpfer noch vor der Ausreise festzunehmen? Genügen dazu die Schweizer Gesetze der Polizei und der Gerichte? Das hat Dominik Meyer wissen wollen.
Knapp 25 Jahre jung ist der Mann. Am Dienstag wollte der Schweizer ins Flugzeug steigen Richtung Istanbul. Er soll unterwegs gewesen sein in den Dschihad. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dass er eine kriminelle Organisation unterstützt habe und dass er sich an den Terrororganisationen IS oder Al-Qaida beteiligt oder sie unterstützt habe. Die Bundesanwaltschaft stützt sich also auf das Strafgesetzbuch und das IS- und Al-Qaida-Verbot. Mark Piet kennt diese Straftatbestände gut. Der Professor für Strafrecht an der Universität Basel zweifelt aber, ob es reicht für eine Verurteilung.
Für eine Verurteilung sind die Hürden tatsächlich hoch und es ist unsicher, ob eine Verurteilung möglich wäre.
Vor allem, weil der Verdächtige noch gar nicht abgereist ist in den Dschihad. Auch Piets Berufskollege Daniel Josic, Strafrechtsprofessor in Zürich und SP-Nationalrat, zweifelt. Nur wenn der Verdächtige bereits ziemlich aktiv gewesen sei im Vorfeld, reiche es wohl für eine Verurteilung. Bloße Kontakte zu Dschihadisten im Internet etwa genügten wohl nicht, meint Josic.
Also es muss jemand konkret eine Unterstützungshandlung vornehmen. Sei es durch finanzielle Zuwendungen, sei es durch das Sammeln von Geld, sei es durch das Organisieren von Waffen oder Unterschlupf und so weiter.
Entscheidend ist also die Frage, was haben die Behörden in der Hand gegen den 25-Jährigen gekämpft, hat er ja noch nicht. André Marti von der Bundesanwaltschaft lüftet den Schleier nur ein klein wenig.
Im konkreten Fall war es so, dass die verhaftete Person nicht einfach bloß ein Flugticket nach Istanbul im Hosensack im Reisegepäck hatte.
Trotzdem, Strafrechtsprofessor Josic befürchtet, dass hier das Strafrecht an seine Grenzen stoße in diesem Fall. Besser wäre es wohl, Ausreiseverbote einzuführen für mutmaßliche Dschihad-Reisende, sagt der SP-Politiker, dass also Verdächtigen vorsorglich Pass und ID entzogen werden könnten.
Ich bin für ein wirkungsvolles Ausreiseverbot unter der Voraussetzung, dass die rechtsstaatlichen Grundsätze eingehalten werden.
Im Nationalrat steht zurzeit ein solches Ausreiseverbot zur Diskussion. Entschieden ist noch nichts. Die Bundesanwaltschaft, die Strafverfolgungsbehörde also, ist nicht überzeugt, dass ein Ausreiseverbot auch wirken würde.
Konkret wissen wir von einem Fall nicht aus der Schweiz, sondern aus einem europäischen Nachbarland, wo eine Person sich bis nach Saudi-Arabien ohne gültigen Pass durchschlagen konnte. Also stellt sich tatsächlich die Frage, wie effizient denn eine Ausreisesperre wirklich wäre.
Sagt André Marti von der Bundesanwaltschaft. Gleich sieht es Marc Piet, der Strafrechtsprofessor aus Basel. Und er sagt, vielleicht sei der jetzt gewählte Weg über das Strafrecht gar nicht der schlechteste, auch wenn die Chancen für eine Verurteilung schlecht stünden. Alleine die Verhaftung und die 2 Wochen Untersuchungshaft im aktuellen Fall könnten auch eine Wirkung haben.
Vielleicht ist schon viel gewonnen, ihn 14 Tage aus dem Verkehr zu ziehen. Ein bisschen ähnlich, wie wir das im fürsorgerischen Freiheitsentzug bei psychisch sehr belasteten Personen machen, dass wir eine Art Bedenkzeit kriegen.
Das sei zwar nicht Sinn und Zweck des Strafrechts, sagt Piet, aber...
Ich glaube, dass dieses Mittel, das wir jetzt da verwenden, tatsächlich eine Art Eselsbrücke ist, mangels anderer Mittel.
Wie einschreiten gegen Menschen, die losziehen wollen in den Dschihad? Man hört's, ganz klare Antworten haben auch Rechtsexperten und Behörden noch nicht.
Einen Händedruck für die Geschichtsbücher erwartet die Öffentlichkeit heute am Amerika-Gipfel in Panama-Stadt. Dort will US-Präsident Barack Obama den kubanischen Präsidenten Raúl Castro treffen. Nicht ganz so euphorisch sind die kubanischen Dissidenten, die ebenfalls nach Panama gereist sind. Sie wollen die Gelegenheit nutzen, um auf ihre Situation in Kuba hinzuweisen. Denn das kubanische Regime würde die Menschenrechte weiterhin mit Füßen treten, ungeachtet der neuen Entspannungspolitik mit den USA, sagen sie. Bert Soltermann hat einige von ihnen in Panama-Stadt getroffen.
Gestern Abend etwas außerhalb von Panama-Stadt. Auf der Bühne kubanische Hip-Hopper. Sie scratchen und sie rappen für die Freiheit. Einer von ihnen ist David De Omni, 28. Er nennt sich Artivista, denn er sei halb Künstler, halb Aktivist.
No puedo vivir de eso en Cuba. No puedo cantar en ningún teatro, no puedo organizar ningún.
Ein solches Konzert wäre auf Kuba schlicht undenkbar, sagt er. Es gebe für ihn keine Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten. Verboten, denn er singe von der Eigenverantwortung. Das passe dem Regime zu Hause nicht, immer noch nicht, trotz der Entspannungspolitik mit den Vereinigten Staaten, die im letzten Dezember eingeleitet wurde. Die Menschenrechte sind für die kubanische Regierung ein rotes Tuch. In den 3 bisherigen Verhandlungsrunden mit den USA kamen sie erst einmal auf die Traktandenliste. Deshalb sei sie hier in Panama, sagt Berta Soler, die Anführerin der berühmten Damen in Weiß, einer Gruppe von Frauen, die sich auf Kuba schon seit einigen Jahren für die Menschenrechte einsetzt. Ihr Mann wurde von der Regierung ins Gefängnis gesteckt, seither ist sie Aktivistin. Der Amerika-Gipfel in Panama-Stadt sei für sie eine Chance, auf die Zustände zu Hause hinzuweisen.
Cambios no, para mí no hay.
Ich stelle bis jetzt keine Veränderung fest, sagt auch sie. Die kubanische Regierung verfolge, schlage und sperre alle ein, die Kritik äußerten. Berta Soler schätzt die Unterstützung für ihre Sache aus den Vereinigten Staaten oder aus Europa, aber sie glaubt nicht, dass es der aktuellen Regierung in Havanna ernst ist mit einer offenen Zivilgesellschaft. Am Ende müssten die Leute auf Kuba selber für den Wandel sorgen, ist sie überzeugt. Das sei nicht ungefährlich, weiß die 51-Jährige, aber für Freiheit lohne es sich zu kämpfen. Eine Veränderung strebt auch Manuel Cuesta Morúa an, ein bekannter Oppositionsführer. Er ist allerdings weniger pessimistisch als Berta Soler.
Bueno, yo diría que lo que ha cambiado es que ahora, después del 17 de diciembre, tenemos mucho más acceso a la gente.
Er stelle fest, dass es seit Dezember einfacher sei, als unabhängiger Politiker auf Leute zuzugehen. Sie hätten weniger Angst vor Repressionen. Das sei ein ermutigendes Zeichen. Und die Regierung habe eine ihrer besten Ausreden für ihre Fehler verloren, den Erzfeind USA.
El gobierno cubano ha perdido el discurso de la plaza sitiada, con el que usualmente o tradicionalmente ha tratado de lidiar con nosotros.
Im Konzertsaal sind derweil die Hip-Hopper aus Kuba noch immer am Werk. Sie genießen die Freiheit in Panama, die sie sich in ihrer Heimat erst noch erkämpfen müssen.
Aus Panama-Stadt der Bericht von USA-Korrespondent Beat Soltermann. In 14 Minuten ist es eins. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist ein zurückhaltender Mann. Wenn er aber über das Palästinenserlager Yarmouk am Stadtrand von Damaskus in Syrien spricht, braucht er drastische Worte. Yarmouk sei der innere Kreis der Hölle, gleiche immer mehr einem Todeslager. Seit letzter Woche wüten dort Extremisten der Terrormiliz IS. Sie kämpfen gegen palästinensische Einheiten und gegen die Truppen der Regierung Assad. Nun erreichen uns Meldungen, wonach Assad mit den Palästinensern zusammenspanne. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Palästinensische Einheiten leisteten erbitterten Widerstand, hätten gar Teile Yarmouks zurückerobert, heißt es heute Vormittag in Damaskus. Die Berichte sind nicht überprüfbar. Sicher nur, Assads Regierungstruppen riegeln das Quartier gegenüber der Innenstadt hermetisch ab und bombardieren die bedrohlich naheliegende Kampfzone offenbar auch aus der Luft. Nur wenige Kilometer trennen die palästinensische Vorstadt vom syrischen Präsidentenpalast im Zentrum von Damaskus. Wie es den Dschihadisten von IS letzte Woche gelang, so nahe ans syrische Machtzentrum heranzukommen, ist umstritten. Offenbar drangen sie von einem kleineren Stützpunkt in einer weiter südlich gelegenen Vorstadt nach Yarmouk ein, wurden dabei toleriert oder womöglich gar aktiv unterstützt von der anderen großen dschihadistischen Rebellengruppe, der Jabhat al-Nusra, die zu Al-Qaida gehört. Solche punktuellen Absprachen zwischen den beiden extremsten Islamistenverbänden gab es tatsächlich schon an anderen syrischen Kriegsfronten, obwohl die beiden eigentlich verfeindet sind. Vor dem Krieg lebten in Yarmouk mehr als 100.000 Palästinenser, Nachkommen jener Flüchtlingsfamilien, die mit der Staatsgründung Israels aus ihrer Heimat vertrieben worden waren oder von dort flohen. Die Hoffnung, dass sich das Quartier aus dem syrischen Bürgerkrieg würde heraushalten können, zerschlug sich schnell. Yarmouk wurde im Gegenteil zu einer der schlimmsten Kampfzonen im Großraum Damaskus, lange bevor sich die Terrormiliz IS dort einnistete. Einige Palästinenserfraktionen machten gemeinsame Sache mit Anti-Assad-Kräften, während Assads Regierungstruppen das Quartier bombardierten und auszuhungern versuchten, ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Kommt es nun unter dem Druck des Vormarsches von IS zum großen Schulterschluss gegen die Dschihadisten über die Frontlinien hinweg? Heute früh war tatsächlich die Rede von einer koordinierten Aktion zwischen Palästinensergruppen aus entgegengesetzten Lagern und der syrischen Armee, gemeinsam gegen die Dschihadisten. Inzwischen aber wurden die Meldungen wieder relativiert.
Und mittendrin in den Kämpfen sind noch immer tausende Menschen im Flüchtlingslager Yarmouk gefangen. Ihre Not ist unbeschreiblich. Irin Meyer.
Die Lage in Yarmouk übersteigt unsere Vorstellung, sagt Chris Gunness, der Sprecher der UNRWA. Und dann zitiert er den UNO-Generalsekretär.
Well, I think Ban Ki-moon expressed most chillingly the reality of Yarmouk, and he said that it was a refugee camp that resembled a death camp. He said that Yarmouk had descended.
Ban Ki-moon nennt Yarmouk ein Flüchtlingslager, das einem Todeslager gleiche. Er verwendet den Begriff Hölle und sagt, dass an diesem Ort 18.000 Menschen als Geiseln gehalten werden. Was soll ich da noch anfügen, fragt Gunness, der als Sprecher des UNO-Hilfswerks für die Palästinenser seit Jahren über Krieg und Grauen Auskunft geben muss. Was braucht es noch, um die Welt aufzurütteln?
Reports on the ground are telling us that these people in the camp, the civilians, are trapped in their battered homes.
Wir wissen, dass die Menschen in Yarmouk gefangen sind, ohne Wasser und Lebensmittel. Aber zu groß ist die Angst, ihre zerstörten Häuser zu verlassen, um sich mit dem Allernotwendigsten zu versorgen. Denn, so Chris Gunness, es gäbe Berichte, dass das Lager bombardiert werde und in den Straßen wäre gekämpft.
There's street-to-street fighting inside the camp, yes.
Die Berichte, dass die IS-Terrormiliz den größten Teil des Lagers kontrolliere, hält der UNRWA-Sprecher für möglich. Ganes, dessen Hilfsorganisation am 29. März zum letzten Mal Zugang zu Yarmouk hatte, bestätigt, dass 3.500 Kinder im Lager sind.
The figure that we are saying is 3,500 children, and Ban Ki-moon again was very clear: the innocent, the most vulnerable, must be protected.
Und diese Schwächsten, Verwundbarsten, die Kinder und alle Zivilisten muss man so schnell wie möglich retten, sagt Ganes.
Which is why we're saying there must be a pause, there must be humanitarian access, so that we can have.
Es braucht sofort eine Waffenpause, Zugang für die UNRWA, um die Eingeschlossenen zu versorgen mit Medikamenten und Lebensmitteln und diejenigen, die gehen wollen, aus dem Lager herauszubringen.
This is something which Pierre Clainville, the Commissioner General of UNRWA, was very straightforward with the Security Council about. He briefed the Council when it met in emergency session a few days ago, and Mr. Clainville was very straightforward. He said, people have to bring influence on the parties. Everyone in Yarmouk that's operating in Yarmouk is sponsored by somebody. So we need to see.
UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl hat im UNO-Sicherheitsrat an alle appelliert, die Einfluss haben auf das Geschehen in Yarmouk. Er hat gesagt, jede dieser Gruppen, Milizen und auch das syrische Regime, hätten ihre Sponsoren, Geldgeber und Unterstützer, und diese seien jetzt gefordert, müssten Druck machen auf ihre jeweiligen Verbündeten. Viel zu lange habe man diesem Drama zugeschaut, sagt Chris Gunness.
Now clearly there's been a siege of the camp since July 2013, which was imposed by the government after armed groups moved into the camp. And now you've got.
Das palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk ist seit dem Sommer 2013, seit fast zwei Jahren, unter Belagerungszustand durch das syrische Regime, nachdem militante Gruppen eingedrungen waren. Und jetzt sind weitere bewaffnete Milizen gekommen, so Gunness. Ban Ki-moon spreche von einem drohenden Massaker. Und wenn der UNO-Generalsekretär so etwas sage, könne man sicher sein, dass das Leben der Zivilisten bedroht sei. Wirklich bedroht.
The United Nations says that. I think we have to take very seriously the idea that civilian life is extremely threatened.
Zu einem ganz anderen Thema. Sie gehören zu jeder Einkaufszone, die Filialen von H&M. Die meisten mögen dort schon einmal ein Kleidungsstück gekauft haben, denn H&M steht für Mode zu kleinem Preis. In den vergangenen Jahren hat der schwedische Kleiderkonzern viel getan, um sein Image des Billiganbieters aufzupolieren. Man will zwar günstig, aber auch nachhaltig und fair sein. Das internationale Netzwerk Clean Clothes Campaign, das sich für faire Arbeitsbedingungen in der Kleiderherstellung einsetzt, hat diese Bestrebungen begrüßt. Bisher. Jetzt nämlich kritisiert das Netzwerk H&M heftig. H&M habe zwar vieles versprochen, aber wenig getan. Klaus Ammann.
Als vor zwei Jahren in Bangladesch ein Gebäude mit mehreren Textilfabriken einstürzte und über 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben kamen, rückten die teils miserablen Arbeitsbedingungen in der Kleiderproduktion ins Bewusstsein vieler. Verschiedene Initiativen wurden gestartet, um die Sicherheitsvorschriften in den Textilfabriken zu verschärfen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. H&M verwies damals schon auf die eigene Conscious Line, eine Kollektion bewusst produzierter Kleider also. Und H&M, die zweitgrößte Modemarke der Welt, versprach bis ins Jahr 2018 850'000 Textilarbeiterinnen faire, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Mit all dem erntete H&M Lob auch von der internationalen Clean Clothes Campaign. Christa Luginbühl koordiniert das Netzwerk in der Schweiz.
H&M hat angekündigt, dass sie in ihren Fabriken existenzsichernde Löhne bezahlen wollen. Das ist primär mal gut, aber man muss natürlich definieren, was man darunter versteht. Und bisher hat H&M sich hier nicht geäußert und nicht Stellung bezogen.
Auch im gestern erschienenen Nachhaltigkeitsbericht von H&M fehlen konkrete Zahlen. H&M verweist in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Radio SRF auf die großen Fortschritte, die das Unternehmen gemacht habe bei den Kontrollen der Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben. Was die Forderung der Clean Clothes Campaign nach konkreten Lohnzahlen betrifft, schreibt H&M übersetzt:
Unsere Rolle als Marke und Käufer ist nicht, die Löhne in Zulieferbetrieben festzusetzen. Wir gehen davon aus, dass Löhne zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden müssen.
Dass Gewerkschaften, Behörden und Unternehmen Löhne in Verhandlungen festsetzen müssen, findet auch Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign. Die Situation in den Textilproduktionsländern, nicht nur in Asien übrigens, sondern auch in Ost- und Südeuropa, sei jedoch nicht mit derjenigen in der Schweiz vergleichbar.
In diesem heutigen Wettbewerbsdruck, der herrscht, und dieser Preisdruck, ist es schlicht so, dass die Gewerkschaften keinen politischen Spielraum haben, um die Löhne so maßgeblich gegen oben zu korrigieren. Und da braucht es eben die ausgesprochene Absichtserklärung der Firmen, die dort einkaufen, dass sie auch bereit sind, die Lohnkosten mitzutragen und dann die Produktion nicht abzuziehen.
Man sei sich der eigenen Verantwortung sehr wohl bewusst, schreibt H&M und verweist auf Kambodscha.
Dort sind in einem Pilotunternehmen vielversprechende Fortschritte gemacht worden. Die Überzeiten konnten um 40% reduziert und die Löhne um 10% erhöht werden. Dasselbe System werden wir im kommenden Jahr in 60 weiteren Fabriken umsetzen.
Auch H&M scheint also klar, dass viel zu tun bleibt, um die Arbeitsbedingungen dort, wo unsere T-Shirts und Jeans genäht und gefärbt werden, zu verbessern. Teurer würden die Kleidungsstücke übrigens auch nach massiven Lohnerhöhungen nicht zwingend. Denn auch bei einem billigen T-Shirt macht der Lohn der Näherin nur rund 2% des Endpreises aus.
Klaus Ammann hat berichtet. In Langnau im Emmental strahlt die Sonne heute noch etwas mehr als in der übrigen Schweiz. Denn das Eishockey-Team von Langnau ist seit gestern wieder erstklassig. Die SCL Tigers spielen nächste Saison in der obersten Eishockey-Liga. Gestern Abend der Triumph gegen Rapperswil-Jona, heute die stille Genugtuung am Tag danach. Christian Strübin hat sich heute Morgen in Langnau umgehört.
Geschäftiges Treiben herrschte heute Morgen im Zentrum von Langnau und nichts deutete auf den ersten Blick darauf hin, dass die gewaltige Aufstiegsfeier für die SCL Tigers erst ein paar Stunden zurückliegt. Ein Paar sitzt an der Sonne und träumt noch ein bisschen von gestern.
Ich bin ja nicht lang da, aber so wie ich sehe, die Langnauer allgemein, die sind richtig auf ihre Tigers stolz.
Ja, ja, bekräftigt seine Begleiterin.
Privat haben wir gefeiert daheim. Und natürlich der Aufstieg Gebühren gefeiert, ja, mit Anstossen und Jubelschreien und das, ja, wow.
Und sie freut sich auf das, was jetzt zu erwarten ist, wieder schöne Duelle mit den Grossen der Schweizer Hockeyszene.
Und schon noch auf Derbys, jetzt mit dem Bern wieder und mit Biel, also, ja, perfekt, kann es nicht sein.
Ein paar Schritte weiter wischt eine Mitarbeiterin des Hotels Hirschen den Tau von den Tischen. Das Haus war gestern einer der Brennpunkte der Feier und Mannschaftsunterkunft der Tigers. Ob sie überhaupt zur Ruhe gekommen sind, ist offen. Denn ein gröberes Fest habe es schon gegeben, schmunzelt die Mitarbeiterin. Und was kommt jetzt?
Ja, hoffentlich bleiben sie da oben, oder? Es gibt sicher wieder mehr Auflauf im Dorf, wenn sie wieder in Asien. Dann wird wieder mehr geredet von Langnau.
Am Tag 1 nach dem ersehnten Aufstieg der Tigers aus dem Hockey-Country, so die Affiche auf der SCL-Homepage selber, paaren sich sportliche Hoffnungen mit ersten Gedanken, was es dem Emmental und dem Dorf sonst noch bringen könnte. Allerdings ist es eine ebenfalls emmentalische Eigenschaft, sich zwar zu freuen, aber die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Und so sagt der Bauunternehmer aus dem Nachbardorf.
Wir reden wieder von Langnau. Das Hockey ist schon das, wo ich den Namen Langnau eben in die Schweiz umgedreht. Wir kennen es ja von Nazi auf dem Hockey her. Wunder erwarten wir keine. Und mich freut, dass wir sie aufgestiegen
haben. Dem pflichtet die Chefin des Frischmarkts bei. Noch ist der Laden voller Ballone. Der Laden schon, nicht aber der Kopf der Geschäftsfrau.
Ich habe absolut keine Erwartungen. Es ist wunderschön, dass sie aufgestiegen sind. Wir machen das Beste daraus und das Leben geht weiter, das ist so. Aber es ist cool, es ist obergenial.
Es gibt auch die kurzfristige Bewältigung der Folgen des Aufstiegs. Denn es kommt mir in der zweiten Hälfte des Vormittags ein Mann entgegen, der von der Nacht der Nächte durchaus etwas gezeichnet ist. Es ist Claudio Mocci, einer der Stürmer der siegreichen Tigers.
Jetzt muss ich mal heim, Kollege. Und später am Nachmittag haben wir abgemacht, da treffen wir uns wieder und dann nehmen wir noch mal eins.
Wenige skeptische Stimmen nur sind zu finden im Hockeydorf Langnau. Eine davon gehört dem Rentner, der dem Amtshaus entgegenstrebt. Wenn das nur gut kommt, sagt er, ein Abenteuer sei der Aufstieg.
Ja, wenn Sponsoren da sind, dann kommt das schon gut. Aber die zu finden, das wird das Problem sein.
Im Amtshaus drin allerdings ist nichts von vorbehalten. Regierungsstatthalter Markus Grossenbacher, von Berufes wegen zuständig für das Wohlergehen seines Emmentals, hat keine Zweifel am langfristigen Nutzen des sportlichen Erfolgs.
Das ist für uns das Emmental ein Riesenerfolg. Wir kämpfen ja gerne als Randregion und so ein Aufstieg von den Tigers, der vor zwei Jahren abgestiegen ist. Wer hat das erwartet, dass die wieder aufsteigen? Wir erwarten natürlich schon Impulse und auch Gäste im Emmental, die wollen schauen, wo die Tigers wohnen. Das wird dem Emmental-Aufschwung geben, bin ich überzeugt.
Er erwartet nicht nur Reputationsgewinn, weil der Begriff Langnau wieder zur positiven Botschaft im ganzen Land wird. Wirtschaftlich müsste es auch etwas bringen. Aber die Erde dreht sich weiter, das weiß auch der Statthalter. Nur ist's seit gestern in Langnau ein bisschen schöner.
Ja, mit dieser Freude aus Langnau ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten, Politik und Wirtschaft beißen an der Energiewende sich die Zähne aus. Dabei ging es doch so einfach, sagt der Unternehmer und ETH-Professor Anton Gunzinger. Wie überzeugend seine Ideen sind, das klären wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Kevin Kahanes.
Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren haben sich die Außenminister der USA und Kubas getroffen, vor dem Amerika-Gipfel in Panama. Dort sollen sich auch die beiden Staatschefs treffen. Die USA und Kuba waren lange verfeindet. Die Menschen im umkämpften Jemen bekommen Hilfe. Ein Flugzeug mit mehr als 16 Tonnen Hilfsgütern des Roten Kreuzes ist in der Hauptstadt Sanaa gelandet, nach längerer Verzögerung. In Langnau haben einige Eishockey-Fans randaliert nach dem Spiel zwischen Langnau und Rapperswil-Jona. Dabei wurden 4 Polizisten und eine Matchbesucherin verletzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.